Ein herzliches Willkommen zurück im Besenwagen. Nach kurzer Abwesenheit und Fahrt im Materialwagen sind wir heute auch in voller Besetzung zurück. Wie immer getankt von Rafa. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin Ernie Stauff.
Und heute haben wir den Max Walscheid noch dabei.
Moin.
Den wir eigentlich aus aktuellem Anlass letztes Mal schon dazu holen wollten. Das hat aber nicht ganz geklappt, erklären wir aber später noch. Andi, erzähl uns doch erstmal ganz kurz, wo du in letzter Zeit so überall warst. Ich habe keine Postkarte bekommen auf jeden Fall.
Ich bin ja Rentner.
Ja.
Und ich verbringe halt wie jeder guter deutsche Rentner den Winter im Süden. Und da war ich gerade und bin jetzt extra wieder ins kalte Deutschland gekommen. Oder ist gar nicht so kalt hier. Aber
wie viele Länder hast du besucht?
Zwei.
Zwei nur?
Ja, echt? Nee, drei. Drei.
Ja, siehst du, drei. Wusste ich doch. Eins. muss eins mehr sein. Ja, Fossi hatte eine ganz schlimme Woche, hat er uns heute erzählt. Ist nicht so gut drauf. Mal gucken, ob das sich das in der Folge vielleicht ein bisschen aufhält. Hat mehrere Platten gehabt, hat sich das Knie angehauen. Unser Ausflug nach München jetzt am Wochenende ist auch fast so ein bisschen in Gefahr. Fossi?
Ne? Ja, nee, alles nur halb so wild. Bin halt gestern gegen die Tür gelaufen mit dem Knie. Gegen so eine Metalltür, gegen eine Kante und ja, tut halt ein bisschen weh, ne? Heute konnte ich kaum gehen, Radfahren war auch nicht so geil. Aber dadurch, dass ich wieder Platten hatte, hat sich es eh erledigt gehabt und habe mich dann wieder ins Drive Now gesetzt und bin nach Hause gefahren, den zweiten Tag in Folge. Von daher läuft das momentan sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass morgen der Zug nach München kein Platten bekommt und ich heile anreisen kann. Ne?
Kennt jemand die Family Guy-Folge mit dem goldenen Ticket in die Brauerei, wo sich Peter das Knie anhaut und dann so 5 Minuten auf dem Boden liegt und so...
So ungefähr wollte ich es auch machen.
Okay, alles klar. Nun zu den wirklichen Themen hier im Besenwagen. Wir hatten schon so ein bisschen über das Rennen in Münster geredet und diese grandiose Schlägerei danach. Und eigentlich hatte ich eine Voicemail von Max eingeholt mit einer kleinen Stellungnahme dazu. Das hat er auch wunderbar gemacht, aber irgendwie hat man dann nochmal nachgetreten, das Ganze hat sich irgendwie verkompliziert und er wollte dann doch lieber ganz persönlich und ausführlich hier die ganze Sache nochmal aufrollen und der Gangster des deutschen Radsports. Erzähl nochmal hier, was ist da gelaufen?
Naja, also ich denke, das Ganze wurde auch ehrlich gesagt ziemlich aufgebauscht. Solche Sachen passieren relativ selten im Radsport, war eine kleine Auseinandersetzung, aber im Endeffekt war es wahrscheinlich deshalb so interessant, weil es live im Fernsehen passiert ist. Und da habe ich wahrscheinlich mehr Nachrichten für bekommen, als wenn ich das Rennen gewonnen hätte.
Ja gut. Man muss mal von vornherein sagen, du bist schon so ein bisschen im Peloton bekannt dafür auch, relativ rabiat zu fahren teilweise, habe ich auf jeden Fall so gehört. Man muss aber dann auch sagen, definitiv in der Situation, jetzt nicht, dass du wann anders schuld gewesen wärst, aber was hat er eigentlich für ein Problem gehabt? Es war vollkommen nachvollziehbar im Fernsehen. Absolut seine eigene Schuld, weil er irgendwo hinfährt, wo er nicht hinguckt. Und da über dein Hinterrad stolpert quasi der gute
Seneschal.
Florian Seneschal.
Also ich denke, dass, wie soll ich sagen, eine gewisse harte Fährweise im Sprint dazugehört, aber immer eine faire und keine unfaire Fahrweise. Und insofern denke ich, habe ich mir da jetzt auch nichts zu Schulden kommen lassen. Vor allem in Münster habe ich selber auch nicht begriffen. Also ich war auch sehr überrascht, als er da auf mich zukam. Ich denke, jeder hat das Video gesehen, wie er zu Fall gekommen ist. Und wahrscheinlich muss ich das dann auch gar nicht weiter noch groß erklären. Er hat sich umgedreht und dabei an meinem Hinterrad aufgehängt. Und ich habe es im Zielsprint selber gar nicht mehr groß mitbekommen. Ich meine, man ist ja auf den letzten Metern vor dem Ziel wirklich komplett im Tunnelblick und versucht nur noch möglichst schnell zur Ziellinie zu kommen. Und ich wusste gar nicht, ob es zum Sturz gekommen ist oder nicht. Ich habe zwar klar eine Berührung gespürt, aber ich habe natürlich gehofft, dass alle auf dem Rad bleiben. Und als er dann vor laufender Kamera auf mich zukam, wusste ich erstmal nicht, worum es ging. Ne?
Ja, dann aber relativ schnell wusstest du Bescheid.
Ja, das hat sich dann tatsächlich schnell geklärt.
Ja, für denjenigen, der den Max Walscheid nicht kennt, wir sitzen hier mit einem Mann der Superlative. Erstmal körpergrößenmäßig, einer der größten im Feld. Ich glaube auch noch größer als unser Freund Sieberg. 1,99 Meter Kilogramm ungefähr im besten Fall.
Die Vuelta bin ich mit 89 jetzt gefahren, aber hat auch schon mal 92 plus. Also
Andi nickt anerkennend.
Ja, kann ich so mitfühlen, so ein bisschen. Und, aber ja, Andi, das ist ja für mich, nur, also für mich 10 ist das.
Zentimeter
ja,
kleiner bist.
Ja, und ich bin ja auch viel leichter gewesen als Profi. Also das, und ich weiß schon, wie schwer das war.
Was hast du denn gewogen?
In guten
85.
Nee, ich war schon viel leichter eigentlich. Also ich habe auch schon unter 80 Kilo gewogen und okay. Eigentlich immer so 81, 82.
Das kann ich bezeugen. Zu der Zeit haben wir uns auch ungefähr kennengelernt. Da warst du echt dünn.
Ja.
Ja, und dann wird man natürlich doch eher entweder wirklich Klassikerfahrer oder eben Typ Sprinter mit der Statur. Nochmal nur so ein bisschen für die Rekordbücher. Maximale Wattzahl, was hast du so getreten im Leben schon?
Ja, es ist immer schwierig. Also ich habe schon deutlich über 2000 Watt getreten, aber...
Wie deutlich?
Ja, also mein absoluter Peak war 2200 und ein bisschen, aber man muss auch sagen, das ist jetzt ein bisschen auch von der Messtechnik abhängig und es ist ein Peak von einer halben Sekunde vielleicht, also da muss alles zusammenpassen. Ich habe das tatsächlich schon in dem Bereich öfters mal getreten, aber letztendlich ist das irgendwie eine Zahl für die Galerie und
ja, mit einem CW-Wert wie ein Fallschirm ist das ja, dann halt genau. Trotzdem. Zwar schnell, aber.
Ja, so.
Ja, also, keine Ahnung, so Zitate zu dir habe ich so im Kopf. Eigentlich muss man, hätte man mehr Rennen gewinnen müssen mit so viel Watt, so ungefähr, aber das hat man auch über Staufi gesagt zum Beispiel. Ist halt erstens nicht alles und zweitens kommt es eben, ja, gerade heutzutage, ne? Es werden mit viel weniger Watt eigentlich die Rennen gewonnen, teilweise, wo man sich fragt, wie klappt das eigentlich?
Das liegt an den Socken.
Ah.
Nee, aber ich kann es tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man auch hochkarätig besetzte Rennen mit 14 oder 1500 Watt jetzt bei meiner Größe locker gewinnen kann. Und da kommt es dann viel mehr darauf an, wie geschickt man positioniert ist und wie man dann die letzten 10 Sekunden fährt. Und der Peak, den erreichst du sowieso nur im Training.
Ist aber trotzdem geil, 2200
Watt. Ist nett auf dem Tacho zu sehen.
Ja. Ja, lass uns doch mal so ein bisschen weiter vorne anfangen. Wo kommst du denn her und wo hast du so angefangen, Rad zu fahren?
Ich bin gebürtig aus Neuwied und habe eigentlich mit dem Mountainbiken angefangen. Mit 16 ungefähr bin ich das erste Mountainbike-Rennen gefahren, aber wirklich auf einem absoluten Hobby-Niveau ohne Lizenz. Und war da auch eigentlich nicht besonders erfolgreich. Bin dann aber auch relativ schnell aufs Rennrad umgesattelt. Also habe mich dann dem Veloclub Neuwied angeschlossen, dem lokalen Rennradverein, und bin dann mit denen trainieren gefahren und bin dann auch sehr schnell mein erstes Rennen gefahren und habe dann gemerkt, dass mir das echt viel Spaß macht und dass ich da auch mehr Talent für habe als fürs Mountainbiken. Und ja, dann ging es dann spät im zweiten Jahr in der U17 los. Bin dann die Junioren durchgefahren und dann ging es auch schon in die U23, also relativ spät angefangen. Ich habe lange Leichtathletik gemacht, Mehrkampf, und kam dann relativ grün hinter den Ohren dann zum Radsport.
Doch ziemlich spät eigentlich, ne?
Ich dachte immer, du hättest mal Triathlon gemacht.
Nee. Also ich bin nie Rad gefahren, beziehungsweise Rad nur, was weiß ich, am Wochenende mal zum Spaß, trainingsergänzend so zur Leichtathletik, aber nie ernsthaft, ne?
Ja, aber entweder verwechsel ich da was oder Jochen Hahn hat da irgendwas verwechselt. Als er mir zum ersten Mal von dir erzählt hat, dann hat er mir, glaube ich, gesagt, er hätte da jemanden entdeckt, der hat mal Triathlon gemacht und der wäre super. Und da habe ich dich auch zum ersten Mal gesehen, das war im Trainingslager auf Mallorca. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Ja, stimmt, ich erinnere mich dran, ja. Da hattest du so dein Gap hier sozusagen zwischen Quickstep und MTN, glaube ich, oder?
Das kann sein, ja. Oder ich war irgendwann, wann, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber auf jeden Fall
erstes Jahr U23, ja. Und ich weiß noch, dass du zu dem Zeitpunkt echt noch nicht so viel trainiert hattest, aber dann warst du nach 2-3 Fahrten eigentlich wieder relativ fit.
Das kann sein, ja.
Also es war so, du kamst dann dahin und bist den ersten Tag mit uns 4 Stunden gefahren. Und da war noch ein anderer, wer war da noch? Jan van Poelfelde, sagt dir der noch was? Der war noch da mal. Und nach den ersten 4 Stunden war es relativ grau und danach zweimal weiter trainieren ging es schon ziemlich, ziemlich gut vorwärts.
Aber siehst du mal, wie sich das so in den Erinnerungen filtert. Ne? Ich kann mich natürlich an die schlechten Tage nicht mehr erinnern, sondern nur an den Tag, wo es mir ein bisschen besser ging, wo ich dann auch mal den Max so ein bisschen getestet habe, ob er denn wirklich so viel treten kann, wie Jochen das versprochen hat. Und das konntest du damals schon. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben.
Ja, Sprint war immer gut, aber der Weg zum Sprint, der ist lang.
Ja, also die erste Geschichte, die ich rausgefunden habe, ich habe mal so ein bisschen recherchiert bei noch aktuellen Fahrern. Und das Erste, was dem einfiel, war, dass du die deutsche Meisterschaft, das war U23, glaube ich, ne?
Ja.
Mit einem 500-Meter-Sprint gewonnen hast. Ich glaube, gegen Phil Bauhaus damals, kann das sein?
Ja, genau, da hatten wir, ich glaube, 2 oder 3 Jahre in Folge haben wir immer einen Doppelsieg geholt mit Stölting, ja.
Ja, genau, da wart ihr nämlich im selben Team und es hieß, glaube ich, so, es sollte eigentlich für Bauhaus gefahren werden oder so, in irgendeiner Weise. Und dann hast du super früh angetreten und das dann bis zum Ende durchgezogen und keiner kam mehr vorbei. Ja, das also war kannst aber, du nicht nur kurz ja. und viel, und sondern auch länger viel.
Ja, also das war genau genommen damals komplett die Teamtaktik. Und zwar waren wir da ja mit Stölting eigentlich das dominierende U23-Team. Und Phil war auch klar gesetzt als unser Mann für einen Sprint. Nils sollte Phil da anfahren. Und Jochen hat mir die Aufgabe gegeben, bei 400 Meter so eine Art Attacke zu setzen. Und hat dann auch zu mir gesagt, wenn du schaffst, dann darfst du durchziehen. Und dann habe ich damals bei Cottbus, Görlitz Cottbus, genau beim 400-Meter-Schild angetreten. Und ich war ehrlich gesagt selber auch ein bisschen überrascht, dass es bis zur Ziellinie gereicht hat, aber so gemessen am Alter und was ich damals konnte, war das, glaube ich, echt so mein bester Sprint bis heute. Und ja, das war echt ein schöner Erfolg. Also es ist natürlich kein Profirennen, aber hat mir damals echt viel bedeutet, ja.
Vielleicht hast du es zu sehr verinnerlicht, diesen 400-Meter-Sprint, weil den hast du bei den Profis schon öfter mal wiederholt, aber der ist nicht so erfolgreich ausgegangen, leider.
Ja, vielleicht muss ich das besser teilen.
Ja, dafür bist du eigentlich schon bekannt, eigentlich für lange Sprints, aber ja auch für schlechtes Timing schon fast, ne? Also kann man ja jetzt nicht immer so sagen, aber dadurch bist du auch schon öfter mal so in Erscheinung getreten, wo alle dachten, so, okay, jetzt Walscheid gewinnt, und am Ende kam dann doch noch ein paar vorbei. Aber ja, dieser Sprint bei der U23-Meisterschaft, der ist echt schon legendär, so zumindest mal bei den Fahrern in deiner Generation, das haben wir jetzt schon öfter mal gehört, dass dann einer aus dem Jahrgang ja noch von diesem Sprint erzählt hat irgendwie, ne? Ob es jetzt der Nils war, der davon erzählt hat, Bauers hat mir das schon im Training erzählt, und war damals Ackermann auch schon mit dabei, oder?
Ja, ich glaube, der ist Vierter geworden, ich bin mir jetzt genau, nicht ganz sicher, aber...
Der hat da auch schon Vierter. Von erzählt.
Okay.
Wo bist du denn in Junioren gefahren?
Ja, also da bin ich für den Velo-Club gefahren und für das Rad Koblenz. Das war ein ganz kleiner Verein, aber dem Trainer bin ich bis heute sehr, sehr verbunden, dem Christopher Gutte. Und habe da zusammen Radsport betrieben mit meinem besten Freund zu den Zeiten, mit dem Gerold Henrichsen. Und musste aber da sehr, sehr viel dazulernen, weil dadurch, dass ich dann erst relativ spät begonnen habe und die anderen aus dem beispielsweise rheinland-pfälzischen, in Anführungsstrichen Kader, also ist nicht groß von Kader zu sprechen gewesen, aber die waren da schon taktisch ein bisschen weiter. Aber als ich dann mit denen unterwegs war, dann ging es dann eigentlich relativ schnell, da dazu zu lernen und dann mal das eine oder andere Bundesliga-Rennen zu fahren. Oder damals gab es die Niedersachsen-Rundfahrt. Im Münsterland gab es auch eine Junioren-Rundfahrt. Also das ging dann alles relativ schnell.
Wie sah denn dein Trikot damals aus?
Oh ja, also das Trikot von Das Rad, das war auf jeden Fall designtechnisch zu überarbeiten. Ja. Das war ziemlich orange.
Das war auch eine Meinung, die ich erhalten habe.
Ja, gut, aber das kann man sich von seinem Heimatverein ja nicht aussuchen, ne?
Ja. Nee, ich stelle mir das doch schwierig vor, ne? Du kommst so wirklich als mit 16, 17 ist man dann ja doch irgendwie schon relativ alt für einen Einstieg in so einen Sport auf so einem hohen Level. Beziehungsweise gibt's halt schon diesen etablierten Nachwuchs, und dann kommt einer, der eben auch stark ist und sich dann, da sieht man ja heute, auch irgendwo durchgesetzt hat, und man, wie du schon sagst, man ist doch noch relativ grün hinter den Ohren und wird natürlich auch erstmal wahrscheinlich irgendwie ein bisschen verarscht, beziehungsweise wenn ich das so höre, dann so, ja, lustiges Trikot an und vielleicht auch lustige Brille auf, so wurde man dann halt damals wahrscheinlich wahrgenommen, da ist dieser Neue und
ja, also ich kann mich noch dran erinnern, im ersten Jahr Junioren bin ich bei den Landesverbandsmeisterschaften Zweiter geworden hinter Tobias Knaub, und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja unrasierte Beine. Also da gab es noch einige Missstände.
Ja, jetzt wo wir den Max schon mit dabei haben, dann dachten wir, nehmen wir ihn einfach mit auf in die Top und Flops der Saison. Tops und Flops. Robs und Tops, da muss ich immer dran denken. Das irritiert mich so ein bisschen. Ja, die wir uns so verinnerlicht haben oder die uns in Erinnerung geblieben sind aus dem Jahr, jetzt da die Straßensaison zumindest mal vorbei ist. Und vielleicht fängt dann unser Gast auch direkt an. Was war so, vielleicht machst du es dann so dein persönliches Highlight, dein Top-Moment der Saison?
Ja, also ich finde eigentlich den aktuellen Weltmeister ganz cool. Freue mich da auf jeden Fall für Mats Pedersen, weil das ein spezieller Fahrer für ein spezielles Rennen ist und ein junger Fahrer, und ich denke, es tut dem Radsport eigentlich gut.
Jetzt hast du direkt Andis Punkt weggeschnappt.
Oh ja. Genau, ist nämlich auch mein persönliches Highlight oder mein Top der Saison. Ich kenne halt Mats auch ganz gut und war live mit dabei, als er gewonnen hat. Das war schon auch allein deswegen ein ganz cooles Erlebnis. Ja. Ergebnis auch.
Ja, mein Top der Saison war echt der Solo-Ritt von Alberto Bettiol, der nicht unbedingt, der schon überraschend kam, aber wenn man das früher verfolgt hatte, irgendwie dann doch nicht so überraschend, und fand ich geil, hat mich für ihn gefreut. Erster Profisieg und dann direkt mal Monument, kann man schon mal machen.
Kann man machen, auf jeden Fall. Ich bin auch beim Monument hängen geblieben, bei Lüttich Bastogne nämlich, dass der gute Jakob Fuglsang gewonnen hat, was auch an sich schon mal geil war, weil er einfach so oft schon auf Podium und Zweiter war vorher in der Saison. Also für mich eigentlich fast der Fahrer der Saison. Was ich aber am geilsten fand, eigentlich war, wie er diese Drift paar Kilometer vom Ziel hingelegt hat, wo einem heute noch, wenn man das Video anguckt, das Herz in die Hose rutscht. Und wie er das gerettet hat, ist mein Top der Saison. Wir kommen zu den Flops der Saison und fangen wieder mit unserem Gast an. Was war scheiße 2019 im Radsport?
Ja, also ein Flop ist es natürlich nicht, aber generell alle schweren Stürze.
Gab es auch einige leider wieder dieses Jahr.
Ja, also mich persönlich hat der Sturz von Björk Lambrecht bei der Polenrundfahrt sehr berührt. Also es soll jetzt als Flop überhaupt nicht, wie soll ich sagen, soll überhaupt nicht lachhaft in einer Kategorie oder so rüberkommen, sondern es war einfach extrem schlimm. Und es ist jetzt nicht der erste schlimme Sturz, bei dem ich aktiv als Fahrer im Peloton war. Ich habe das auch miterlebt mit Stig Brooks. Letztes Jahr war ich auch dabei bei Paris-Roubaix, bei dem Sturz von Michael Golatz. Das waren alles Dinge, die mich persönlich als Fahrer sehr berührt haben, weil das letztendlich Kollegen sind. Und das ist ganz schlimm, und da sollte jeder Fahrer und jeder Verantwortliche, auch von Seiten der Rennveranstalter, möglichst alle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, dass das in Zukunft möglichst gut vermieden wird. Der Radsport ist ein gefährlicher Sport, bei dem man es nie ganz ausschließen kann, aber ja, jetzt zuletzt waren wir als Team Sunweb auch bei Edo Maas indirekt betroffen, der auch schwer verunfallt ist, und da sollte man als Veranstalter zumindest Rahmenbedingungen schaffen, die einen möglichst sicheren Sport ermöglichen.
Da kann Fossi direkt einsteigen.
Genau, mein Flop sind Absperrgitter. Irgendwie haben die dies ja zu sehr, sehr vielen spektakulären Stürzen geführt, und ich meine, am meisten ist natürlich Wout van Aert in der Tour in Erinnerung geblieben, dann Schachmann, gleiche Kurve. Wer war das nochmal? Alvaro Hodek,
ja? Ja.
Genau, in irgendeinem belgischen Rennen am Ende des Jahres. Also irgendwie, wären das nicht weniger Stürze aufgrund von Absperrgittern, sondern eher noch tendenziell mehr. Und wenn man sich so die Finals anschaut, dann haben die Rennveranstalter und die UCI auf jeden Fall noch nicht ausreichend gelernt, um da die nötigen Maßnahmen zu ergreifen und sichere Gitter hinzustellen wollen. Wenn man auf dem letzten Kilometer immer noch die Oldschool-Dinger sieht mit den Füßen zur Rennstrecke, finde ich das ziemlich hart.
Gut, mein Flop der Saison, ich weiß nicht, hat es einer mitbekommen eigentlich außer mir? Ich habe es damals auch gesagt, als wir es geguckt haben, aber jetzt ganz frisch bei der Weltmeisterschaft im Zeitfahren, als Rowan Dennis ins Ziel fährt, zu quasi seiner Triumphfahrt da, die beendet auf dem letzten Kilometer, und holt kurz vorm Ziel noch Primož Roglič ein, der absolut eigentlich abgekackt ist für seine Verhältnisse, und der fährt einfach erst kurz hinter ihm, dann neben ihm, und fährt die komplette Zielgerade neben ihm her, Vollgas, und ich denke mir so, willst du den jetzt noch absprinten oder was? Er gewinnt gerade und du bist irgendwie 4 Minuten hinten dran oder 3, und dann so 50 Meter vom Ziel oder 20 Meter vom Ziel merkt das dann doch, dass es eigentlich scheiße ist, was er da gerade macht, nimmt so ein bisschen raus. Das war auf jeden Fall eine super strange Aktion und mein Flop der Saison.
Ja, fand ich auch richtig scheiße, die Aktion. Hat mich da auch gefragt, wusste er nicht, worum es da gerade geht, oder was hat er überhaupt da gemacht? Der ist ja auch die Strecke Also sein Rennen war ja so, als ob er die Strecke sich vorher einfach nicht angeguckt hat. Der ist die Kurven ja gefahren. Also hat er in jeder Kurve, glaube ich, 20 Sekunden verloren. Ganz, ganz komisches Rennen für ihn. Mein Flop war dann auch bei den Weltmeisterschaften wieder. Und zwar Van der Poel, was er da gemacht hat. Weiß er, glaube ich, selber auch nicht so genau. Und hätte ich mir ja schon gewünscht, dass der da irgendwie mit zum Zielstrich fährt. So und nicht so von wirklich innerhalb von 10 Metern komplett stehen bleibt und gar nicht mehr klargekommen ist auf sein Leben. Ich würde auch echt gerne mal wissen, was da so genau passiert ist, weil das muss ja schon so irgendwie so ein Hungerast oder so, das aber so schnell. Sein, ne? Vielleicht war es doch irgendwie so mentaler Breakdown auch irgendwie. Weil normalerweise geht das nicht, es ist so eher ein bisschen schleichend und dann ist irgendwann der Ofen aus, aber so wirklich so, vorher hat er noch richtig die ganze Zielgerade rauf geführt und auf einmal ging gar nichts mehr. Ja, gut, die Wetterumstände waren auch extrem, aber sowas habe ich echt vorher noch nie gesehen, auch in aus einer Spitzengruppe heraus zumindest nicht. Ne?
Also. Max, hat man da...
Ja, bei ihm darf man nicht vergessen, hat die letzten, bevor er jetzt Weltmeister im Cross wurde, 2 Jahre zuvor, war er immer, hat der haushohe Favorit gegenüber Wout van Aert und hat eigentlich bei der WM immer, ja, versagt, das ist das falsche Wort, aber wurde halt immer wieder geschlagen unter Drucksituation. Und ja, das war schon krass. Ist mir jetzt so auch nicht irgendwo in Erinnerung geblieben, dass ich das schon mal gesehen hätte, so in der Art. Ja.
Max, hat man da im Profi-Peloton oder unter Kollegen mal irgendwas gehört, irgendeine Stellungnahme dazu? Weil eigentlich kam ja nicht mehr wirklich was an die Öffentlichkeit, dass da immer jemand oder Mathieu auch selber dazu was gesagt hätte.
Nee, überhaupt nichts. Ist allerdings jetzt nicht das erste Mal, dass ich sehe, dass ein Profi vom einen auf den anderen Moment aufhört zu treten, der eigentlich noch vorher als Favorit gegolten hat im Rennen. Aber ja, schwierig zu beurteilen. Also ich habe auch vorm Fernseher gesessen, auch mit Radsportfreunden zusammen und ist uns allen die Kinnlade runtergefallen, weil das hat man definitiv so nicht erwartet. Keine Ahnung, woher es kommt.
Wen hast du da schon nochmal so gesehen?
Boah, ich jetzt keine Namen nennen, weiß nicht, ob die sich darüber freuen würden. Aber ich habe schon... bei dem einen oder anderen Teamkollegen erlebt, wo wir eigentlich mannschaftlich geschlossen für gefahren sind und ja, plötzlich hat dann da vielleicht ein kleiner mentaler Aussetzer ist da reingekommen und plötzlich, wenn du merkst, dass du vielleicht nicht zu den 5 Stärksten gehörst, dann ist es möglicherweise schwierig, da weiter voll reinzuhalten, aber ich habe mir auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal gedacht, naja, du bist halt immer noch einer der Besten und definitiv der Beste von unserem Team und wir können jetzt ruhig weiter für dich fahren, weil du bist unsere beste Karte, aber passiert eben ab und zu mal.
Gut, wir kommen mal dann aus deinen Jugendjahren zu deiner Profikarriere. Man könnte jetzt Stölting schon dazu zählen, aber machen wir mal nicht. Du bist dann über Quota Lotto zum heutigen Team Sunweb, was damals dann noch Giant Alpecin war, gekommen. Mhm. Und ja, erzähl mal, wie ist das gelaufen? Wie hast du das in Erinnerung, dass du Profi geworden bist? War das damals ein bestimmter Erfolg, der dir das ermöglicht hat? Oder?
Rund um die Eigelstein-Torburg. Ja.
Absoluter Klassiker. Nee, das ist ein super Rennen. Bin ich auch echt stolz, dass ich das gewonnen habe. Und vor allem im U23-Meistertrikot, das war schon geil. Nee, also ich war damals Stagiair bei Giant Alpecin und bin bei dem euch sehr gut bekannten Moni im Team gefahren, Florian Monreal, und hatte da eine gute Saison, hab ein paar gute UCI-Ergebnisse geholt und konnte mich dann dadurch für den Stagiairplatz bei Giant Alpecin empfehlen und hatte dann das Glück, dass ich ein paar Rennen gefahren bin, wo wir dann keinen nominellen Sprinter hatten und ich dann sogar selber als Stagiair auf Ergebnis fahren konnte, was natürlich echt überraschend kam und hab dann mich entweder gut in die Mannschaft eingespannt, gutes Teamwork gezeigt oder durfte dann auch ein, zwei Mal auf ein eigenes Ergebnis fahren und darüber habe ich dann den Platz bekommen.
Haben die damals deine Leistungsdaten eingesehen oder?
Ja, also das ist jetzt im Nachhinein schwierig für mich zu sagen, was für eine Rolle das gespielt hat, aber es hat auf jeden Fall eine gespielt. Ich bin tatsächlich von Rüdi Kemner live gescoutet worden. Er war nämlich in Steinfurt am Start, noch als aktiver Fahrer. Und in Steinfurt konnte ich dann gewinnen. Wenn man überregionales Rundstreckenrennen. Viele aktive Fahrer werden das wahrscheinlich kennen. Und ich konnte dann damals als KT-Fahrer für Moni und das Team Gota Lotto gewinnen und Rüdi war dann da als Amateur am Start, ist dann zwar relativ schnell ausgestiegen, aber hat das Rennen dann noch bis zum Ende verfolgt.
Ja. Sehr geil, die Geschichte habe ich auch noch nie gehört.
Der fand meine Fahrweise da gut. Da gab es auch zwischendurch einmal eine sehr, sehr riskante Aktion, wo ein Holländer in einer völlig unnötigen Rennsituation das halbe Feld da fast zum Sturz gebracht hat. Und auch meine halbe Mannschaft hat dann daraufhin attackierend alleine rausgefahren. Und dann bin ich ihm dann hinterhergefahren, habe ihn zurückgeholt und habe zu ihm gesagt, dass ich das jetzt nicht in Ordnung fand und dass er da gerade meine ganzen Teamkollegen und das restliche Feld gefährdet hat. Und das fand Rüdi sehr gut und ja, ich glaube, deshalb ist er dann auch geblieben und wollte gucken, wie das Rennen ausgeht. Und dann hatte ich Glück, dass ich es gewonnen habe oder es lief einfach gut für mich. Und ja, dann hat sich das alles ganz gut ergeben und Giant Alpecin war damals auch meine absolute Traummannschaft. Ich habe da die Entwicklung von Marcel Kittel, John Degenkolb verfolgt. Fand das super, auch mit Nikias Arndt, dass die verschiedene endschnelle deutsche Fahrer zu wirklich guten Fahrern ausgebildet haben und deshalb wollte ich da unbedingt hin und dann ist so eins zum anderen gekommen und insgesamt war es dann eine super Entwicklung, die dann letztendlich dann im Profivertrag geendet hat.
Ja, da ist vielleicht gerade eine ganz gute Überleitung zum Thema, was eigentlich nicht so schön ist, aber was auf jeden Fall viele Leute mitbekommen haben, aber wahrscheinlich nicht mit dir assoziieren, ist, du warst bei diesem berühmten Autounfall dabei.
Ja.
Der damals John Degenkolb und ich glaube auch hier Wochen Bagi erwischt hat. Und wo ja einige relativ lange raus waren. Du warst, glaube ich, auch ganz schön betroffen davon, ne?
Ja, genau. Also
ich habe nur ein Foto gesehen, man hat dir so ein 1 Meter Metallteil aus dem Bein wieder rausgeholt vor einer gewissen Zeit.
Also ich war natürlich von den Fahrern, die in dem Sturz drin waren, mit Abstand der unprominenteste. Insofern kam das gar nicht groß raus, aber ist ja auch völlig in Ordnung, nur meine Profikarriere hat dann da am Anfang schon einen starken, temporären Knick genommen. Ich habe mir da den linken Unterschenkel gebrochen und die linke Hand zweifach und war dann erstmal für das halbe Jahr raus aus dem Rennen geschehen. Es hat alles sehr, sehr gut angefangen. Ich habe schöne Trainingslager mit dem Team zusammen gemacht und war auch super motiviert für die Saison. Und dann war es dann erstmal kurzzeitig vorbei. Und als ich da im Krankenhaus gelegen habe, wusste ich auch nicht, ob ich überhaupt wieder Rad fahren kann, weil mein Knie da auch relativ zertrümmert aussah. Im Endeffekt hatte ich Glück und der Bruch war unterhalb des Knies, aber das war auf jeden Fall erstmal ein Schock.
Erzähl nochmal kurz für alle, die nicht wissen, was da passiert ist, was eigentlich los war.
Ja, wir haben ein Sprinttraining gemacht.
Das war in Kalpe, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ja, im Benigemler Valley, genau genommen. Das ist, jeder, der in Kalpe schon mal Rad gefahren ist, kennt wahrscheinlich das Tal von Benigemler aus. Das ist einfach eine Straße, die relativ unspektakulär verkehrsarm geradeaus führt. Und da haben wir immer unsere Sprints gemacht mit Leadout, Sprints gegenseitig, alles Mögliche. Hatten dann das Programm absolviert und sind eigentlich locker heimgefahren. Waren trotzdem schnell unterwegs. Es geht da leicht bergab. Und plötzlich kam uns ein Auto entgegen, das auf der falschen Straßenseite fuhr. Wir waren mit 7 Mann unterwegs, 3 Zweierpärchen und hinten dran noch Sören Grau Andersen. Und ich habe es gar nicht so kommen gesehen, beziehungsweise es ging so schnell, dass man auch überhaupt nicht mehr reagieren konnte. Das Auto ist letztendlich immer weiter auf unsere Vorbahn rübergezogen. Ich dachte im ersten Moment, der Fahrer wird aufs Handy gucken oder wird demnächst wieder rüberziehen. Es war nämlich noch nicht ganz auf unserer Fahrbahn, ist dann aber leider komplett in unsere Gruppe reingefahren und hat dann im Prinzip alle Fahrer außer Sören abgeräumt. Der hat das dann irgendwie kommen sehen und ist links ums Auto rumgefahren. Wir sind rechts in den Graben, beziehungsweise sind dann vom Auto getroffen worden. Und das war echt eine der schlimmsten Situationen, die ich bisher erlebt habe, weil Dege da auch bewusstlos war. Und wir haben halt alle echt relativ heftig geblutet, beziehungsweise eine mehr, der andere weniger. Chet Hager hat auch eine sehr schlimme Fleischwunde am Hals gehabt und das waren dann 2 von meinen Teamkollegen, wo ich in dem Moment nicht ganz wusste, was da Sache ist und ehrlich gesagt auch
die den Tag. Ja.
Genau, ja. Wie gefährlich ist das jetzt und muss ich jetzt Angst haben, dass die überhaupt nochmal ansprechbar sind? Und ich habe dann da im Graben gelegen und das Auto hat noch einen Moment gebraucht, bis es wieder da war. Die waren 1-2 Minuten hinter uns. Die haben noch die Hütchen abgeräumt vom Sprinttraining. Und ich habe dann mein Handy rausgekramt und habe dann stotternd den Notruf angerufen. Ja, und dann sind wir dann Stück für Stück abgeholt worden und das hat erstmal relativ lang gedauert, bis überhaupt Klarheit bestand, wer was hat und wie gefährlich das ist. Und das war schon ein absoluter Horror, auch mit so Familie und Freundinnen, die das dann von zu Hause verfolgen und dann vom Team benachrichtigt werden. Max liegt im Krankenhaus, ist zwar jetzt alles erstmal stabil, aber so genau können wir es noch nicht sagen.
Ja, ist schon eine Weile her, aber ich habe das noch ganz gut in Erinnerung eigentlich. Das ist auch relativ schnell irgendwo in den Medien war, dass was passiert ist und dass das auch echt nicht gerade glimpflich abgelaufen ist, aber man wusste, wer dabei war, aber man wusste eigentlich nicht, was passiert ist.
Hat das irgendwas in dir verändert, also was das Training angeht, wie du beim Training auf den Verkehr achtest oder vielleicht auch, wie das Team Sunweb jetzt irgendwie das Training gestaltet im Trainingslager?
Also Team Sunweb intern hat das auf jeden Fall dazu geführt, dass wir noch mehr evaluiert haben, wo man wie trainieren kann. Also es gibt ja im Prinzip zwei Sachen, die schwierig sind im Training zu simulieren, das Sprinttraining und das Zeitfahrtraining. Beim Sprinttraining einfach in den wenigen Sekunden, in denen man da voll am Anschlag ist, da hat man den Verkehr nicht komplett im Blick. Insofern muss man sich da echt eine Stelle raussuchen, die wirklich ruhig ist. Und dann im Zeitfahrtraining, gerade mit dem Führungswechsel, wenn man vorne aus der Führung rausfährt, da ist man teilweise schon echt extrem am Limit und kann nicht gleichzeitig zurückgucken, ob von hinten ein Auto kommt. Insofern sind wir da auch immer gut abgeschirmt von Begleitwagen, die hinten dran fahren, aber nichtsdestotrotz muss man da echt aufpassen. Und da haben wir schon immer versucht, wirklich die ruhigsten Straßen rauszusuchen. Und bei mir persönlich, klar, im Training habe ich dann schon aufgepasst, aber der Effekt, der legt sich auch ehrlich gesagt relativ schnell wieder. Nur ist es eher eine generelle Einstellungssache, dass man eigentlich nie weiß, wie lange man was machen kann. Also ich habe damals natürlich gedacht, okay, jetzt beginnt erstmal meine Profikarriere und super trainiert, das wird ein super Jahr. Habe total gutes Feedback von meinen Teamkollegen und von der Teamleitung so in den Trainingslagern bekommen, hatte echt Bock auf die Saison. Und dann war es dann plötzlich ganz schnell mal zumindest unterbrochen und ich dachte, es wäre auch schon vorbei. Und das hat mir echt gezeigt, dass man ja sich in jedem Moment eigentlich darüber freuen sollte, was man macht. Und es klingt abgetroschen, aber das ist halt echt so, dass man in manchen Dingen auch gar nicht so weit vorweg planen sollte, sondern einfach mal den aktuellen Moment genießt, weil es ist definitiv nicht selbstverständlich. Wort zum Sonntag.
Ja, aber es ist auf jeden Fall super interessant, auch mal was darüber zu hören. Ich meine, es ist auch irgendwie ein Einblick in so einen Rennfahreralltag irgendwo. Das ist natürlich nicht alltäglich, aber es passiert. Und es wurden in den letzten Jahren auch einfach öfters mal Profis, jetzt hier zum Beispiel Michele Scarponi. Du bist einfach jeden Tag im Straßenverkehr unterwegs. Du bist dem ausgesetzt, was die Autofahrer mit dir machen. Die tun zwar immer so, als würdest du sie vergewaltigen, aber es ist halt einfach dann, wenn es andersrum ist, bist du einfach der Leidtragende und nie andersrum. Und das war dann ein prominenter Vorfall und man hat dann ja auch nie mehr was dazu gehört. Und ich glaube, wenn wir jetzt da John Degenkolb dazu befragen, er hat da auch eine relativ lange Geschichte dazu zu erzählen.
Ja klar, also auch alleine, was so den Reha-Prozess angeht, das ist jetzt ausufern, das zu erzählen, aber es prägt einen auf jeden Fall, weil
ja, dann ist es noch dein Job, genau.
Du bist genau, ja in deinem, man fängt dann mehr oder weniger Alltag wieder bei Null an. Ja. Und der Moment, in dem dann sozusagen das Bein aus dem Gips rauskommt, beziehungsweise du aus OP zurückkommst und du dann so an die runterguckst, das ist dann nicht so schön. Also da ist es dann weiß man, okay, jetzt kommen echt noch einige Monate, um das wieder aufzuholen. Also,
wie lange hast du gebraucht, um für dich wieder in einer annehmbaren Form zu sein?
Oder hast du noch jetzt nachträglich irgendwelche Beeinträchtigungen dadurch?
Nee, also jetzt seit das Metall raus ist, geht's mir eigentlich echt wieder ganz gut. Ich bin jetzt auch die ersten Male wieder joggen gewesen. Das ging wirklich sehr, sehr lange nicht, weil der Schienbeinmuskel hat einfach extrem viel Zeit gebraucht, um wieder richtig auszuheilen. Noch deutlich länger als der Knochen. Aber letztendlich ist der Radsport ja da echt eine super dankbare Sportart. Also ich bin dann wirklich schnell und motiviert wieder ins Reha-Training eingestiegen, weil ich auch Lust hatte, einfach wieder in Anführungsstrichen zu arbeiten und wieder weiterzumachen. Und dann bin ich letztendlich, der Unfall war Ende Januar, oder Februar, ich weiß gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall im Frühjahr. Und bin dann, glaube ich, Ende Mai schon wieder das erste Rennen gefahren bei der Belgien-Rundfahrt, was gut funktioniert hat, aber für meinen Formstand eigentlich ja sehr am Limit oder überm Limit war. Also ich konnte die Rundfahrt da zwar beenden, aber ich hatte keinerlei Grundlagenausdauer. Ich hatte eigentlich gar nichts. Also ich bin vorher 2 Wochen lang Rad gefahren. Ansonsten habe ich nur Reha-Training gemacht und bin 2 Wochen vorher das erste Mal wieder auf dem Rennrad unterwegs gewesen. Und da war ich noch, da war der Johannes Frühlinger bei mir zu Besuch in Heidelberg und da bin ich mit dem eine Runde durch den Odenwald gefahren und habe gesagt, so, ich fahre jetzt mal ein Intervall den Berg hoch und das war gar kein Intervall für den. Also sind einfach das normale Trainingstempo weiter hochgefahren und ich habe schon gedacht, boah, ey, also muss jetzt hier schon ein bisschen schnaufen und klar, bin jetzt nicht der Bergtalentierte, das ist auch logisch, aber trotzdem, ja, das war dann schon relativ hart bei der Belgien-Rundfahrt und eigentlich ging es dann echt schnell. Also ich bin dann einen Monat später Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft geworden und habe mich dann auch selber überrascht. Also es war dann zugegebenermaßen auch ein flaches Rennen. Also da muss man jetzt vor dem Zielsprint nicht besonders viel investieren. Und bin dann da, glaube ich, in ja schlau und gut getimten Zielsprint gefahren und bin dann Zweiter hinter André Greipel geworden, der klar gewonnen hat. Aber Marcel Kittel ist dann der Dritter geworden und dann war das schon ein ganz besonderer Moment für mich nach der Geschichte mit auch so zwei Idolen auf dem Podium zu stehen. Und ja, das hat mir ja sehr, sehr viel gegeben, das Rennen.
Ja, genau. Kommen wir doch mal zu positiven Momenten jetzt wieder. Ja. Genau, nach sowas hätte ich dich nämlich als nächstes gefragt, nach Rennen, die dir so ein bisschen positiv in Erinnerung geblieben sind oder auch Ergebnissen. Ich habe dich, ich assoziiere dich immer so ein bisschen in Erinnerung mit der Kalifornien-Rundfahrt, wo du eigentlich gewonnen hast,
ja,
aber einen scheiß Tigersprung machst und Fernando Gaviria macht einfach einen guten Tigersprung und gewinnt. Und eigentlich hast du die Etappe gewonnen. Also am Fernseher hat man schon so gesessen und so, der hat das. Und dann wird, no, fuck.
Das war absolut ein verschenkter Sieg. Das hat mir auch echt leid getan, auch so für meine Teamkollegen, weil die fanden das auch richtig geil, dass wir da gewonnen haben. Und wir haben uns dann so also nach dem Ziel dann schon abgeklatscht, weil das haben halt auch alle zu mir gesagt, ja, du hast es, und Gaviria ist zu mir gefahren, hat mir gratuliert und so. Und ich war mir selber auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, naja, okay, also wenn der mir jetzt selber gratuliert, dann wird das jetzt schon gereicht haben. Und als ich mir ein Video angeguckt habe, habe ich mir echt gedacht, also da hast du wirklich den Tigersprung echt 10 Meter zu spät angesetzt. Und ja, ich kann aber auch sagen, woran es lag. Und zwar bin ich da von ziemlich weit hinten gestartet und bin dann den Sprint gefahren und habe dann zuerst Sagan überholt und dann noch den einen oder anderen. Und dann dachte ich, boah, krass, jetzt sind nur noch zwei vor mir. Und dann habe ich Caleb Ewan überholt und dann war nur noch Gaviria vor mir. Dann kam schon der Zielstrich und ich habe es in dem Moment ehrlich gesagt überhaupt nicht antizipiert, dass es da um den Sieg ging. Also ich bin halt einfach gesprintet und dachte mir, jo, keine Ahnung, gerade eben ein bisschen eingeklemmt gewesen. Sind es halt schon noch ein paar vor dir, aber das waren dann relativ gute 200 Meter und da habe ich einfach viel zu spät das Rad nach vorne geworfen.
Zu viel zu tun gehabt vorher.
Ja.
Dauernd Leute überholt.
Nee, aber ernsthaft, also soll es überhaupt nicht vermessen klingen oder so, es ist halt eher so, dass ich da zu dem Zeitpunkt auch bei einem World Tour-Rennen noch gar nicht so oft in der Situation war, da um einen Sieg zu fahren und er hat mich einfach überrascht und in dem Moment auch überfordert.
Ja, du hast es auf jeden Fall für mich eigentlich gewonnen.
Ja, also,
nicht nur Sieger der Herzen, eigentlich auch wirklich. Dieser Sieg ist in meiner Erinnerung deiner. Ja, Andi, sag wieder Fanfragen an.
Ach so, ja. Wir führen nämlich jetzt eben die Rubrik ein, dass wir Fragen, die ihr uns zuschicken könnt über...
Auf unserer grandiosen Facebook-Gruppe, die jetzt
Facebook, über Facebook, Facebook-Gruppe, Instagram, E-Mail, Telefonnummern, die ihr privat vielleicht habt oder nicht. Auf jeden Fall haben wir schon einige Einsendungen bekommen. Und die würden wir jetzt gerne mal hier mit aufnehmen und auch dem Max die Möglichkeit geben, darauf zu antworten.
Wir machen nicht alle. Also wir haben schon so, weiß ich nicht, 7, 8 aufgeschrieben oder vielleicht auch mehr. Wir widmen uns heute mal dreien und versuchen das jetzt jedes Mal so ein bisschen zu machen. Wahrscheinlich vergessen wir es, so wie wir sind. Frage Nummer 1, und die ist super heute mit dir, Max, ist nämlich nach... Kurbellänge. Wie wichtig ist die Kurbellänge und dann vielleicht auch so ein bisschen auf den Einsatzzweck wird noch gefragt. Straße, Bahn, Gelände. Bei Bahn kann Fossi wieder was sagen, bei Gelände auch. Und bei Körpergröße können nämlich Max und ich was sagen. Und wir haben das gerade schon, oder ich habe das gerade schon durchgerechnet. Ich würde auch in meinem Beruf als Bikefitter jedem, der kleiner ist, auf jeden Fall immer empfehlen, eine sehr kurze Kurbel zu fahren. Denn wenn du, ich würde mal sagen, ab 1,75 Meter nach unten profitierst du extrem davon. Also ich bin vor kurzem erst vor ein paar Monaten auf eine 165er gewechselt und es ist wirklich ein neues Fahrgefühl. Es ist wirklich unfassbar gut. Und vor kurzem war meine SRM-Kurbel, musste zum Service und dann musste ich eine 172,5er fahren. Ich konnte fast nicht mehr Fahrrad fahren da drauf. Also es hat sich angefühlt, als wäre es, ich könnte es nicht mehr machen, so ungefähr. Ich habe direkt Muskelkater bekommen und es war echt total strange Gefühl und richtig langsam auch und anstrengend. Und ich kann mal so ein bisschen erklären, warum das so ist, zumindest einen Ansatz dafür liefern, denn Max und ich haben gerade mal unsere Beinlängen verglichen. Max hat vom Pedal zum Sattel eine Sitzhöhe von 105,7 Meter. Und ich habe 85,5 Zentimeter. Und wenn man das mal so nimmt und miteinander vergleicht, dann sieht man, Max sitzt 20%, hat 20% längere Beine als ich. Und wenn man jetzt den Kurbelkreis vergleicht, den wir beide bedienen, dann hat Max mit einer 175er Kurbel 35 Zentimeter und ich mit einer 165er Kurbel 33 Zentimeter. Und das sind eben nur noch 6% Unterschied. Also muss ich diese restlichen 14%, vielleicht ist die Rechnung auch zu billig angelegt und man berichtigt mich, aber eben mehr bewegen. Ich muss meine Beine mehr auseinander bewegen und immer wenn man Muskeln mehr aus ihrer Mitte heraus bewegt, wird es anstrengender für Muskeln. Beziehungsweise muss ich halt auch mehr Weg mit dem Muskel zurücklegen, um die Kurbel zu drehen. Und da ist irgendwo der Hund begraben, warum es schon sehr sinnvoll ist, über eine Kurbellänge nachzudenken. Allerdings sage ich halt auch, für so einen großen Fahrer eigentlich nicht. Denn die Prozente unterscheiden sich dann sehr, sehr wenig. Max, was sind deine Erfahrungen zu Kurbellängen?
Geht eigentlich immer von alleine, wenn du groß bist. Muss ich gar nicht anstrengen, ja, genau. Beim Fahrradfahren.
Läuft von alleine. Boah, also ich muss ehrlich sagen, ich biomechanisch da keine große Ahnung von habe. Ich bin einfach immer eine 175er Kurbel gefahren und habe da jetzt auch gar keine großen Erfahrungen zu anderen Kurbeln. Doch, ich fahre, ich habe einen Fixie zu Hause und da fahre ich tatsächlich eine 167,5er Kurbel, die aber einfach nur den Grund hat, dass ich an der Kurve im Pedal nicht aufsetze.
Die kannst du aber auch fahren und kannst auch schnell damit fahren.
Ja, genau. Ja. Also das habe ich auch schon ausprobiert, dass man definitiv damit auch gut sprinten kann,
ja,
und auch schnell mitfahren kann. Aber es fühlt sich auch anders an. Aber es ist jetzt für mich, ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch relativ kein so großer Unterschied wie bei dir, aber für mich war es jetzt ehrlich gesagt nicht so der absolute Hammerunterschied. Und ich muss auch dabei generell sagen, es ist ähnlich wie bei ovalen Kettenblättern. Bisher hat sich das ja einfach noch nicht so in der Masse durchgesetzt und deshalb würde ich auch einfach mal davon ausgehen, ohne dass ich es persönlich besser weiß, dass es auch nicht unbedingt notwendig ist, als großer Fahrer dann, ne, was weiß ich, 180er Kurbel zu fahren. Vor allem, weil ich ja dann auch, gut, in einem World Tour Rennen ist es jetzt nicht so wichtig wie in einem Kriterium, aber man setzt auch einfach weniger auf.
Kurbeln haben, glaube ich, oder Kurbellängen haben verschiedene dann doch Nachteile, eben auch so kurze Kurbellängen, nämlich.
Aber ist ja gerade der Trend, ne? So ein bisschen.
Ja, aber zum Beispiel jetzt kann Fossi was dazu sagen, auf der Bahn, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Bahnvierer von null starten muss, ist es, glaube ich, einfacher mit so einem großen Gang, das mit einer relativ langen Kurbel in Gang zu bekommen. Dann hast du nämlich einen besseren Hebel, um eben, oder auch beim Mountainbike, wenn du über so einen dicken Felsen mal drüber musst, mit sehr wenig Frequenz das erstmal in Gang zu bekommen.
Ja, yeah, bin ich bei dir. Also ja, auch wenn wir kurze Kurbeln fahren, heißt das nicht, dass es unbedingt das Richtige ist, aber da bin ich auch der Auffassung, dass der eher eine 175er, ich bin auch der Meinung, dass die meisten das fahren, im Vierer schon Sinn macht mit den immer größer werdenden Gängen. Ich meine, 60er oder 62er Kettenblatt muss auch mal einen Schwung kriegen von null. Und es wird halt mit einer kurzen Kurbel definitiv schwieriger. Aber in Massenwettbewerben macht eine kurze Kurbel auf der Bahn wiederum auch Sinn, weil du halt 120, 130er Trittfrequenzen hast und das ist dann schon einfacher zu erreichen mit einer kurzen Kurbel.
Ja, ich weiß nämlich zum Beispiel, dass Sam Bennett eine extrem kurze Kurbel fährt und auch ein relativ großes Kettenblatt. Also der fährt ein 55er Kettenblatt mit einer, ich bin mir jetzt nicht sicher,
170.
Aber 100, ja, 170er Kurbel. Ist aktuell einer der schnellsten Sprinter. Ich weiß, dass viele andere Sprinter jetzt auch immer, zumindest mal von der Kettenblattgröße, größer werden. Ich weiß nicht, Max, was fährst du? Bist du noch auf dem 53er unterwegs oder auch schon immer größer?
Nee, also ich fahre standardmäßig ein 54er Blatt, aber wenn es ein flacher, schneller Sprint ist, eigentlich 55. Und Bergabsprints gibt es jetzt nicht viele, aber beispielsweise in Polen, in Katowice, der Sprinter ist bekannt, immer 56, wobei man da ehrlich gesagt sogar 58 fahren könnte.
Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie das mit einer Kurbellänge zusammenhängt. Ich bin auch immer Standard, seit ich, glaube ich, angefangen habe mit Radfahren, 175 Kurbellänge gefahren. Und fand das total befremdlich, als ich jetzt letztes Jahr zum ersten Mal eine 152er Kurbel gefahren bin.
25er.
Ja. Das habe ich schon direkt gemerkt.
Also, aber da hast du auch noch ein 52er Blatt drauf, ne?
Ja, aber trotzdem, das merkst du auch.
Das ist ein Juniorenrad nochmal rausgeholt.
Der Kurbellänge. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen empfindlicher.
Es ist ein großes Thema auf jeden Fall. Das hat dann so, im Zeitfahren kann man wieder sagen, die kürzere Kurbel bietet dann weniger Angriffsfläche für den Wind, weil der Kreis nicht so groß ist, den du beschreitest.
Ja. Na gut, aber da ist ja eher die Position,
ja, auf
mit
jeden
der
Fall,
du viel mehr genau. Spiel hast, als wirklich die Angriffsfläche.
Genau, und dann gibt's ja noch so die Ansätze, wie ich habe das letztens schon mal angeschnitten, auf diesem Blog von Michele Ferrari, wo er schreibt, dass Nibali in der dritten Woche einer Rundfahrt in der Kurbellänge eine Stufe kleiner geht, weil es ja schon, es ist auf jeden Fall erwiesenermaßen effizienter, eben die Beine, die Muskeln nicht so weit zu bewegen. Und er hält das für einen Grund, warum Nibali hinten raus in Rundfahrten auch stark ist, weil der wohl das macht, eine
aber Länge kürzer fährt. Ich glaube, da ist auch echt viel Kopfsache dabei. Also mit Sicherheit
ich finde es eigentlich krass, dass ihr dahingehend nicht irgendwie rumtestet, weil wir machen jetzt gerade durchweg Bike-Fittings und wir gehen alle weg von der 172,5. Also ich glaube alle 170, 165 und da sind ja so viele Vorteile, die das haben kann. Also ich war ja auch nicht davon überzeugt.
Ja. Und ich kann da nur ans Herz legen, mit einer Kurbel ist nicht so einfach, weil die teuer ist, aber einfach mal, wenn der Amateurfahrer, der jetzt hier zuhört, Bock hat, testet einfach mal rum. Fühlt euch mal ein bisschen an, aber man braucht halt verschiedene Kurbeln dafür.
Gerade auch für die Leute, die Rundstreckenrennen fahren. Ich weiß, dass so die absoluten Rundstreckenspezialisten auch immer, wie du eben schon gesagt hast, kurze Kurbeln gefahren sind, weil sie halt eher durchtreten konnten in den Kurven.
Gut, ausführlich Thema Nummer 1 abgehakt. Frage Nummer 2. Regeneration und Training mit Elektrostimulationsgeräten. Ich habe selbst noch keine Erfahrung dazu. Ich habe eine Physiotherapie-Meinung dazu. Aber Max, hast du schon mal sowas wie ein Compex benutzt oder im Training sogar irgendwas?
Nee, noch nie. Also hört man ja oft von Fahrern, die das benutzen, oder ich sehe es in so einem Profi-Alltag praktisch, dass Fahrer das im Bus machen oder auf dem Hotelzimmer, aber ich habe selber noch nie gemacht, außer nach meiner Verletzung, da habe ich mal ein ähnliches Training gemacht, aber nur im Zuge der Reha.
Also ich kenne das nur, dass Leute, die Compex benutzen, Compex umsonst bekommen. Ansonsten benutzt das wirklich keiner. Oder halt so andere Hersteller, die so Dinger ans Bein kleben und Strom drauf geben.
Ja.
Ich habe das auch mal ausprobiert. Keine Ahnung, ich fand es so ein bisschen komisch, dass so deine Muskeln immer so regelmäßig oder unregelmäßig zucken. Hab da jetzt auch keinen großen Benefit von gemerkt. Was gerade aber aktuell ganz viel benutzt wird, sind diese Moon Boots, Recovery Boots.
Ja.
Die habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass es viele Fahrer benutzen und die es noch nicht benutzen, die wollen es haben. Weiß nicht, hast du so Dinger vielleicht? Oder?
Nee, die habe ich auch nicht, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, dass es auch was ist, nach einer längeren Etappe, wenn man einen Transfer zum Hotel hat, dass es auf jeden Fall lohnt, die sich da im Bus schon mal anzuziehen, weil das ja schon mal so eine Art leichte Massage ist und ich kann mir jetzt einfach vorstellen, dass das einen positiven Nutzen hat. Und ich weiß, dass eben viele Fahrer daran interessiert sind oder da schon haben. Bei der Vuelta hat beispielsweise Wilco damit immer bei uns im Bus gelegen und sich damit vorregeneriert vor der Massage.
Ja, wir haben das gehabt bei Bora damals und ich fand es eigentlich auch ganz gut. Ich habe auch in der Meinung eine Wirkung gemerkt und wie du schon gerade meintest, ist halt für die Massage danach auf jeden Fall hilfreich, weil der Physiotherapeut dann einfacher direkt in die tieferen Muskelgruppen kommt. Ja.
Ich erkläre mal, was das ist, Reboots überhaupt. Hat ja jetzt vielleicht auch noch nicht jeder gehört. Ist im Endeffekt ein elektronisches Lymphsystem. Du ziehst dir sowas wie eine Hose an und so ein kleiner Elektromotor pumpt die auf und dann werden deine Beine einfach quasi komplett gedrückt, also klein zusammengedrückt. Und das drückt halt einfach Flüssigkeit aus dem Bein. Ein Sportler, der gerade sehr viel gemacht hat, ist extrem durchblutet. Nicht nur die großen Gefäße, sondern auch die kleinen Gefäße zwischen den Muskeln. Da hängt dann natürlich auch noch die Milchsäure aus dem Wettkampf drin. Und dieses System macht nichts anderes als die Flüssigkeit, und die Milchsäure gehört dazu, einfach wieder rauszudrücken aus dem Bein. Das ist super, also hat einen guten Effekt. Ist im Endeffekt auch ähnlich wie ein Eisbad, habe ich eben schon gesagt, wo der Körper den Reflex hat, bei Kälte die Gefäße zusammenzuziehen. Es macht die Beine wieder leichter. Es drückt Flüssigkeit raus, drückt Säure mit raus und bewegt die Säure halt auch. Deswegen wird es dann bei der Massage nochmal einfacher, es abzutransportieren. Frage Nummer 3 und letzte Fanfrage für heute ist abgelabeltes Material. Da darf jetzt vielleicht der aktive Profi nicht sagen, was er so bei Sunweb schon alles abgelabelt hat, aber vielleicht auch, was er vorher schon gemacht hat oder auch bei anderen gesehen hat. Es geht darum, dass Profis manchmal Material fahren, was sie, was nicht von ihrem Sponsor ist, obwohl sie einen zu dem Teil haben, weil sie gerne was anderes fahren würden, und das wird dann eben geschwärzt oder eben mit einem Tape verkleidet. Fällt dir was ein dazu?
Ja, also Klassiker ist ja sowas wie Sattel oder Vorbau, was vielleicht ein bisschen spezieller ist, womit man schon lange Jahre Erfahrung hat. Und die Regel ist ja eigentlich, dass man ja tatsächlich ablabelt, wie du es gesagt hast, also dass man jetzt gar nicht das neue Label drauf macht, sondern das wollen die Hersteller dann auch nicht. Weil das wären ja Modelle, die sie gar nicht dann im Besitz haben, wenn man praktisch das eigene Logo dann draufpappt. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so ungewöhnlich, dass man mal einen anderen Vorbau oder einen anderen Sattel sieht. Ich habe jetzt nicht herstellerfremd, aber sagen wir mal ein bisschen Spezialeinfertigung bekommen bei Lenker und Sattelstütze jetzt von Cervelo. Die Sattelstütze deshalb, weil die einmal länger gemacht werden musste. Der S5-Rahmen, den gibt es nur bis 58 cm, also der war einmal zu klein für mich. Mit der gegebenen Sattelstütze sozusagen. Und dann war die Sattelstütze auch nicht steif genug, sodass sie im Prinzip eine längere und steifere Stütze gebaut haben. Und den Lenker haben die auch steifer gemacht. Da gehörte sowohl zu dem Konzept des Fahrrads dazu, dass der Lenker im Unterlenker einen gewissen Flex hat, was wohl dazu führen sollte, dass das Rad besser gerade ausfällt, wenn man sprintet und am Lenker reißt. Ja, muss ich ehrlich sagen, hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen, das Konzept. Und da war ich auch sehr dankbar, dass das Team da oder dass der Hersteller da auf die Fahrer Gehörfeedback haben wollte und dann einfach einen Lenker gebaut hat und mehr Carbon in der Krümmung, sodass er steifer war.
Jungs, habt ihr sowas erlebt in euren Karrieren?
Spezialanfertigung oder was?
Nee, abgelabeltes Material. Bist du mal oder irgendwelche Kollegen von dir irgendwas gefahren, was sponsorfremd war? Illegalerweise?
Ja, also auch soweit, dass es da richtig Stress gab, teamintern, oder auch die Sponsoren gedroht haben mit Klagen. Aber ja, gerade so bei Zeitfahrmaterial ist das halt oftmals einfach ein Problem. Wenn du Laufräder hast, die vielleicht nicht dementsprechend gut sind, du aber guten Zeitfahrer hast, dann Zero und Dennis, kann das schon mal zur Komplikation kommen, auch wenn es sich das Ausmaß annimmt wie bei Dennis.
Ich glaube, Reifen sind auch ganz gern gesehen mit einem schwarzen Edding.
Ja, also ich habe auf jeden Fall schon echt viele Lightweight-Scheiben gesehen, die dann Shimano-Sticker oder ähnliches hatten. Das ist auf jeden Fall beliebt im Zeitfahren.
Ja, durch die von jedem geliebte Folge mit Andreas Klier haben wir ja auch ein bisschen erfahren, dass da wirklich mittlerweile schon auf so Details geachtet wird, wie Rennanzug, Aero-Socken, Aero-Brillen und was nicht noch mittlerweile alles gibt. Und das sind so ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht so sehr auffallen, die gerade so ein bisschen aktuell sind, was ich jetzt so mitbekomme von Fahrern, mit denen ich da jetzt zusammenarbeite, die dann entgegen der offiziellen Teamsponsoren irgendwelche Bekleidungsstücke oder sowas gerne fahren müssen, wollen oder wie auch immer man das jetzt auslegt, und dann da halt so ungelabelte Socken oder sonstiges fahren. Ja, ansonsten kenne ich das noch aus meiner Zeit so, dass so Sachen wie Sättel auf jeden Fall, weil das ja auch sehr individuell ist, ne? Nicht jeder kann auf jedem Sattel sitzen. Und was man oft noch zumindest mal eben nicht sieht, sind Schuhe, die dann mit einem Überschuh einfach überdeckt werden. Also es gibt Fahrer, die ganz Jahr lang Überschuhe, weil sie darunter halt ja, gut, nicht das...
So ein Fuß ist natürlich auch sehr individuell genau. gebaut. Ja?
Also Fuß ist wie Arsch.
Kannst du natürlich mit einer Sohle kontern, aber wenn der Schuh schon die falsche Form vorgibt, dann ist der Fuß wie Arsch.
Da kannst du froh sein, wenn dir der Schuh vom Sponsor passt, weil das Ganze ja mit Überschuh bei 38 Grad im Sommer ist nicht so angenehm.
Was hast du für eine Schuhgröße?
46,5.
Naja, das geht ja noch.
Das ist aber auch gar nicht so schlimm, mit einem Überschuh zu fahren. Wir hatten Fahrer bei uns im Team damals, die mit dem Schuh nicht zurechtgekommen sind und die waren so zwischen zwei Größen, dass sie das ganze Jahr mit zwei Socken gefahren Echt? Sind. Also das ist, glaube ich, extrem gehört. Scheiße, ja. weil da geht ja auch einiges so an Kraftübertragung ja. verloren. Ne? Also.
Kommen wir zu einem der längsten Cliffhanger der Geschichte. Und ich muss auch gleich dazu sagen, es tut uns ein bisschen leid. Wir haben vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, 4 Monaten angekündigt, dass wir jetzt mit dem Rafa Custom Designer Besenwagen-Trikots designen werden und haben euch um Zusendungen gebeten, die wir aber auch wirklich alle gespeichert haben. Und wir hauen die auch nochmal raus. Das war ziemlich cool. Aber... jetzt ist es dann nämlich wirklich bald soweit und ich muss gestehen, es lag komplett an uns, dass es so lange gedauert hat. Ich will in dem Zuge auch erstmal nochmal vielleicht Danke an Rafa sagen, denn ein paar Sachen dieses Jahr wären wirklich nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung von da, zum Beispiel unser England-Ausflug und so weiter. Und nicht nur, dass sie uns so ein bisschen anschieben, sie geben uns jetzt auch eben noch die Möglichkeit, unser eigenes Trikot-Design hier durchzusetzen. Und wir haben alle schon eins davon. Es hat jetzt eben relativ lange gedauert. Unser Designprozess hat lange gedauert. Und wie sich das viele und auch in vielen Zuschriften zu uns schon gedacht und gefragt haben, könnt ihr das auch bestellen, jetzt über den Winter. Und es hat jetzt zwar lange gedauert, aber eigentlich ist doch der Zeitpunkt gar nicht so schlecht, denn... so eine Trikotproduktion dauert ja eine Weile und wenn man das jetzt so nach der Radsaison bestellt in der Offseason, dann hat man es zur nächsten Radsaison auch parat. Wir haben viele Zusendungen gekriegt, wir haben uns die angeguckt und so weiter, aber gleichzeitig ist ja hier einer von uns, der nie zu hören ist, derjenige, der hier eigentlich alles irgendwie designt auch und programmiert und macht und der auch tatsächlich schon Erfahrung im Trikotdesign hatte und der unser Redakteur, nämlich Fabian, hat uns im Zuge dieser Aktion damals ein Trikot designt und uns gezeigt und wir waren eigentlich sofort Feuer und Flamme. Und dann war auch alles, was wir da zugesandt bekommen haben, schon raus. Sorry.
Fabian hat dadurch auch ein Trikot gewonnen.
Fabian hat dadurch einen Trikotsatz gewonnen. Den hat er auch schon. Ist auch schon Rennen gefahren damit.
Genau, ich hab sogar schon eine Prämie daran gewonnen.
Eine Prämie im C-Klasse-Rennen schon damit
gewonnen. Nur deswegen.
Genau. Fabi, sag doch mal ein bisschen was dazu, wie das entstanden ist und was du dir dabei gedacht hast und wie das vor allem so hier, es geht ja tatsächlich dann auch irgendwie einfach jetzt bei Rafa.
Ja, in der Tat, es ging einfach. Hallo an alle. Ja, es war einfach. Ich habe, wie gesagt, schon andere Trikots gemacht für den heimischen Verein. Das hat auch Spaß gemacht.
Die nicht bei Rafa.
Genau, die nicht bei Rafa, aber dadurch hatte ich irgendwie einen Vergleich. Bei Rafa war es ein bisschen anders, weil man nicht mit irgendwelchen PDFs hantieren muss oder mit irgendwelchen ausgedruckten Vorlagen, wo man dann mit Buntstift hantiert, sondern...
Ja, erzähl doch mal. Ich habe halt wirklich keine Ahnung davon, wie das sonst so ist in so einem Club, in so einem Verein, wenn du dir überlegst, mit so und so vielen Leuten dein eigenes Trikotdesign umzusetzen.
Ich kenne das eigentlich nur so, dass man Vorlagen bekommt, wo man dann mit einem anderen Grafikprogramm, mit dem man sich natürlich vorher auch schon auseinandergesetzt haben muss, hantieren muss. Das heißt, man lädt eine PDF-Datei oder irgendetwas, muss dann da reinmalen oder wir hatten damals wirklich sogar Stifte auf Papier benutzt, was auch nicht schlecht ist. Aber am Ende ist es ein echt langer Prozess, der mit vielen Leuten abgestimmt werden muss. Der Hersteller muss halt auch irgendwie damit zufrieden sein, was du ihm da drauf malst auf diese Vorlage, die du dann speicherst und dem per Mail schickst oder was auch immer, und dann müssen die Farben stimmen. Du hast, du kriegst einen Farbfächer im schlimmsten Fall zugeschickt, wo du dann die Farben auswählst. Bei Raffa kann man sich auf Pantone-Werte verlassen, die man noch aus anderen Druckprozessen irgendwie gewöhnt ist. Ja, und genau, man benutzt eben bei Raffa kein drittes Programm, irgendein Grafikdesign-Programm, was man irgendwie schon besitzen muss oder dann noch kaufen muss, und hier machst du einfach den Webbrowser auf und dann geht's los, schmeißt da deine Farben drauf und kannst es dann am Ende einfach deinem Vereinskollegen per Link schicken, was in den anderen Prozessen auch nicht so war. Und dann, ja, genau, musst du vor allem dafür sorgen, dass du die Mindestbestellmenge mit deinem Design erreichst, damit du überhaupt in den Genuss eines Custom-Trikots kommst. Ja.
Und das fand ich so erstaunlich, als ich überhaupt das mal, wir haben irgendwann schon so die Infos zu diesem Raffa Custom bekommen und dann stand der halt irgendwie drin, ab 6 Trikots, 6 Hosen, wie auch immer, Mindestbestellwert, kannst du das da quasi schon ordern. Und
kannst
das fand
mit
ich einfach
deinen, mit deinen Kumpels zusammen das eigentlich bestellen.
Ja, also es war ja wirklich so, da habe ich so im ersten Augenblick echt wirklich an so die Jungs, mit denen ich sonst vielleicht noch so ein bisschen Rad fahre ab und zu, gedacht, die auch schon paar Mal das Thema angesprochen hatten, sich so ein Trikot irgendwie zusammenzuholen, wie so ein Kegelclub oder so. Und auf einmal war das dann drin, ne? Bei so Vereinsbestellmengen ging das dann wahrscheinlich schon eher in so eine höhere Zahl. Und ich frage mich jetzt immer noch, wie Raffa das überhaupt so macht. Also keine Ahnung, ob das einfach wie so, haben die so Drucker stehen, wo das einfach so durchläuft? Keine Ahnung. Kann man vielleicht nochmal so ein bisschen genauer
recherchieren
mal, ja. Aber ja, das ist schon krass. Also ich meine, keine Ahnung, kannst ja auch einfach selber 6 Trikots bestellen und dir dann ganz eigenes Design machen.
Naja, was ist es denn jetzt geworden, dass Paul, was ich meine, wir waren irgendwie alle ganz begeistert von Fabis Entwurf und es wird dann auch einen Post jetzt geben zu der Folge, wo sich das alle angucken können. Ist auf jeden Fall relativ schlicht geworden.
Ja, ich meine, wir haben halt einen Haufen Einsendungen bekommen, wo echt auch schon ein paar sehr gute dabei waren, aber da hat Fabi angefangen, quasi die Flächen, die man sonst mit irgendwie Sponsoren zukleistern könnte oder wo man Muster integrieren hätte können, einfach mit ja, weißen Balken oder schwarzen Balken zu besetzen oder auch gelb. Und das fand ich halt schon ziemlich geil. Schön minimalistisch und ja, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, eigentlich simpel, aber dann trotzdem irgendwie ziemlich cool und einmalig. Ich habe das jetzt so noch nicht gesehen. Ne?
Ja, ich habe mich ja auch als Trikotdesigner probiert und habe da irgendwie die verschiedensten Sachen ausprobiert. War auch ziemlich überzeugt von meinem Entwurf, ehrlich gesagt.
Wie war der nochmal? Den habe ich wieder vergessen.
Ja, von den Farben ähnlich, aber lange nicht so gut. Und ich fand dann auch irgendwie die Idee, so diese Flächen, die man sonst irgendwie mit Mustern oder halt irgendwelchen Sponsorenlogos befüllt, einfach so komplett farblich oder halt nicht farblich, also schwarz ist auch eine Farbe, ne? So irgendwie so ausfüllt und dann da noch ein bisschen die Größe vielleicht verändert, fand ich dann echt auch ziemlich cool, so, weil das dann nochmal eine kreative Art war, diesen Trikotdesigner zu benutzen. Also und generell muss man ja sagen, dass jetzt bei uns auch unser Besenwagen-Schriftzug oder so auch relativ schlicht gehalten wird, ne?
Ja.
Das fand ich dann immer eigentlich das Gute an Raffa, dass die Trikots so ein bisschen schlicht waren und nicht so wie früher, so was man kannte. Wenn man jetzt keinen Team-Trikot oder so hatte, dann selbst wenn du dann zu einem Hersteller hingegangen bist und kaufst ein neutrales Trikot, stand irgendwie riesengroß irgendwas drauf.
Ja.
So, das,
wir haben ja auch so ein bisschen Korrespondenz natürlich da zu Raffa und es wurde mir dann auch immer auf jeden Fall nochmal ganz, ganz doll ans Herz gelegt, dass wir alle möglichen Muster da auch reinladen können. Wir können die auch selber kreieren und hochladen, aber wollten wir halt jetzt nicht. Aber es war auf jeden Fall super wichtig oder wir hätte man, glaube ich, gerne gesehen, wenn wir das extrem hart bunt und lasermäßig gemacht hätten. Aber nee, wir finden das geil so. Fabian,
ja,
was kann man noch erzählen zum Prozess?
Wer hat dich inspiriert?
Shit. Mondrian, genau, es geht ja um Mondrian.
Mondrian.
Ja, klar.
Florian Mondrian.
Florian Mondrian. Nee, der nicht, aber...
Big Money.
Mondrian, das kennen ja ganz viele Leute. Dieses Radtrikot, das hatte ich auf jeden Fall auch mit im Gedächtnis. Aber ich glaube, mir ging es...
Laclaire oder so, ne? Heißt das Verein?
Ja, richtig, genau. Ja, man könnte ja sagen, es ist so ein bisschen Ikonoklasmus, habe ich gesagt. Da haben die Jungs irgendwann keinen Bock mehr gehabt oder hatten gesagt, ja, was für ein Schlauschwätzer. Aber ich habe ein bisschen Kunstgeschichte gemacht, deswegen war da mein Zugang.
Was ist der Besenwagen-Spirit von diesem Trikot, in diesem Trikot?
Ja, der Besenwagen-Spirit in dem Design, würde ich sagen, ist einfach irgendwie diesen notorischen Widerspruch zu leisten. Also so eigentlich, wie wir sind untereinander, immer widersprechen, immer es besser wissen. Und diese Farbflächen sagen halt einfach, ne, ich mache jetzt hier was anders.
Sehr gut, gefällt uns. Ja, teilt uns mit, wie euch das gefällt. Der Bestellprozess wird sich wahrscheinlich jetzt, wie ihr uns kennt, noch so ein bisschen hinziehen, aber ich hoffe nur noch wenige Tage. Wir müssen jetzt noch so ein bisschen klären, über welchen Shop wir das laufen lassen. Vielleicht geht's über Rafa, vielleicht über uns, eher über uns. Es wird auf jeden Fall so laufen, dass wir einen bestimmten Bestellzeitraum uns überlegen und alle Bestellungen, die dann bis dahin eingehen und bezahlt werden, reichen wir weiter. Und die Produktion liegt dann natürlich so ein bisschen an Rafa. Also es wird jetzt nicht super schnell gehen, aber das Geile ist halt, nächstes Jahr im Frühjahr hat dann jeder sein Besenwagen-Trikot, der Bock hat. Es ist ja auch weiß, also muss man damit vielleicht jetzt nicht unbedingt durch den Januar fahren.
Also als wir das Zeug ausgepackt haben, ich hatte vorher noch keinen Custom gesehen. Ich kenne halt nur so die Vereinstrikot-Sachen, die ich bisher in der Hand hatte. Ist uns aufgefallen, klar, es steht halt auch auf der Website, dass es Pro-Team ist, aber das hat man dann auch tatsächlich in der Hand. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine andere Charge oder was, sondern es ist halt dieses Top-Zeug, was man von Rafa kennt.
Ja, witzig, wie du das gerade so erzählst, dass als es hier ankam und du so ein komplettes Kit bekommen hast, war wahrscheinlich bei dir, war das das erste Mal oder nee, auch schon über einen Verein vielleicht mal sowas, aber als Radprofi kriegst du das halt jedes Jahr, ne? Also kriegst du so einen riesen Karton dahingestellt und dann sind da unzählig viele Radklamotten, die du eigentlich gar nicht benutzen kannst, drin. Und es war aber trotzdem schon noch irgendwie anders, das jetzt auszupacken, weil das war schon so ein, ja, was man als Radprofi auch immer so ein bisschen bemängelt, dass du halt nicht immer das Beste bekommst, so, ne? Also das kennt man ja von jedem Radprofi, der postet, dass er jedes Jahr im Frühjahr oder im Januar meistens New Kit Day ist ja so ein Ding, wo alle Radfahrer ihren Haufen Klamotten fotografieren.
Ja, also für mich...
Als ob man sich das so...
Was auch noch irgendwie eine emotionale Sache, diesen Karton aufzumachen, weil du hast halt echt stundenlang vor diesem Design gehockt und gedacht, boah, geht das nicht noch irgendwie ein bisschen besser? Und du hast halt einen unendlich großen Anspruch, irgendwie das geilere Trikot als letzte Saison dann zu gestalten. Und ich habe mit der Wartezeit auf das Trikot wirst du dann immer skeptischer. Oh Gott, wird das gut? Und dann machst du den Karton auf und es haut dich total um und du willst eigentlich die ganze Zeit nur Selfies machen. Also obwohl
du noch nie vorher ein Selfie gemacht hast.
Ja, in meinem Fall, genau.
Ja, ich konnte mich auch da, als ich dann mich als Designer versucht habe, super schwer entscheiden, so, was soll ich eigentlich nehmen, weil mir haben so viele Sachen gefallen und auch nur so kleine Änderungen, die jetzt gar nicht so wesentlich waren, sahen dann auch wieder cool aus. Ich glaube, man kann damit auch schwer irgendwie so ein schlechtes Trikotdesign machen.
Ja, also du fängst halt im Gegensatz zu anderen Prozessen nicht mit so einem leeren weißen Trikot an, sondern du hast diese Muster. Und diese Vorschläge, also sozusagen Grundkonfigurationen an Rennradtrikots, die sich auch so ein bisschen an der Historie des Trikotdesigns bedienen. Und ja, ist schon, macht schon erstmal Bock, nicht bei Null anzufangen.
Was jetzt ein relevanter Test wäre, wäre mal einen von den Asus-Designern, den Rafa Custom-Designer nutzen zu lassen und zu gucken, ob dann immer noch was rauskommt, was gut aussieht.
Die Flächen sind ideal, um da Unterschriften zu sammeln.
Oder die eigene Werbung drauf zu drucken.
Genau, oder genau, wie bei dem gelben Trikot oder was auch immer, da hast du dann
nicht mehr. Erinnere ich mich immer wieder sehr, sehr gerne dran. Als erstes Trikot für ein Team, wofür ich Rennen gefahren bin, war auch ein weißes Trikot mit nur schwarzer Schrift drauf. Es war das schlichteste Trikot, was ich jemals danach noch hatte. Und ich fand es mega gut, weil wir eine schwarze Hose dazu hatten. Aber die schwarze Schrift war halt Friseursalon Ramos und Metzgerei Euler. Das werde ich auch nie vergessen. Aber sowas kann man dann auf unsere schwarzen Flächen auch noch draufdrucken. Wenn einem nämlich so die Metzgerei Euler gehört und man ist Besenwagen-Fan, dann kann man das auf die Rückenfläche drucken.
Ja, oder kann sich sonst noch irgendwas draufdrucken? Weil genau das war die Frage von meinem Vater, ob wir da noch irgendwo dann jetzt fett Besenwagen draufdrucken. Weil der ist noch so aus der Generation, der kennt noch diese plakative Werbung auf Trikots und findet auch nur das gut.
Die Generation hat auch noch nicht wirklich geändert, oder?
Der wie heißt der Verein? Aus Linden, der hat auf seinem Trikot draufstehen irgendwas, keine Ahnung, nee, auf der Hose steht hinten drauf Gaststätte Heidi und Horst.
Großartig.
Oder welcher Verein bei uns in der Nähe war das mit Urologe hinten auf dem Arsch?
Ja, Urologe Mie.
Ja, weißt du, welcher Verein?
Nee, keine Ahnung. Das ist aber, glaube ich, so ein Firmentrikot von irgendeiner Versicherung.
Auf jeden Fall weiß man, wo man hin muss.
Basti, willst du dir auch noch eine neue Hose eigentlich bestellen? Jetzt so über den Winter?
Nee.
Ich meine, du isst hier gerade einen Salat, aber...
Ja.
Man muss sagen, Basti sitzt mal wieder hier in komplettem Rennoutfit. Nee, heute hast du ja wenigstens noch mal ein T-Shirt mitgebracht.
Ich habe mir extra ein T-Shirt mitgebracht.
Sonst sitzt er hier immer im Full-Kit. Und,
ja, sorry, diese Aufnahmen sind einfach so knapp hinter meiner Arbeitszeit und ich fahre natürlich immer mit dem Fahrrad auf die Arbeit. Dass ich hier immer dann, aber es ist super bequem. Also ich habe jetzt hier auch so eine Rafa Custom Hose an und habe die auch seit heute Morgen an quasi.
Wie 99% aller
seit heute Morgen hast du die schon an.
Pendler in Köln fährt er in Radmontur zur Arbeit.
Was hat Max gerade gesagt? Was ist das?
Chemie-Time.
Ich habe jetzt schon den ganzen Abend Chemie-Time hier. Aber ist angenehm.
Chemie, ja.
Chemie, ja.
Gut, wir kommen jetzt mal so nicht ganz weg vom Radsport, aber zu den persönlicheren Dingen von Max Walscheid. Und zwar, fangen wir mal an, mit wem du so trainierst. Was ist so deine Trainingsposse?
Ja, also ich wohne ja in Heidelberg und da gibt's eigentlich keinen Profi in der Region, dass man sich mal easy treffen könnte. Insofern trainiere ich da gerne mit dem einen oder anderen Amateur. Mein Lieblingstrainingspartner ist allerdings mein Cousin, der ist jetzt lange beim Moni im Team gefahren, Richard Weinsheimer, und ja, mit dem kann ich super fahren. Der macht alles mit, der beklagt sich nicht und ist einfach ein super Typ.
Ja, das ist so.
Ja, da kann ich vielleicht gerade mal direkt eine Geschichte zu erzählen. Ich habe ja Anfang des Jahres so ein bisschen, man kann es ja in dem Bereich noch nicht so wirklich so nennen, so das Performance Management. Also ich habe mal geguckt, wie ich dem Team so an einigen Stellen vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Habe dann da auch in dem Rahmen mal mit allen Fahrern gesprochen, ob sie denn einen Trainer haben und wer sie trainiert und ob sie einen Plan verfolgen dabei. Und dann war so die erste Antwort von jedem ja. Und wenn man dann gefragt hat, okay, wer ist denn dein Trainer? Und dann hat eben der Richard gesagt, ja, mein Cousin ist mein Trainer. Und da wusste ich noch gar nicht, dass ihr zusammen, dass ihr verwandt seid. Und dann ich so, wie dein Cousin? Was macht denn dein Cousin? Ja, der Max. Und ich so, okay, der Max, der macht jetzt noch nebenbei dein Training oder wie funktioniert das? Und dann kam halt irgendwie raus, dass du ihm am Anfang auch noch so zumindest mal ein bisschen auch Trainingspläne wirklich geschrieben hast. Ne?
Ja. Also. Ja, also dieses Jahr jetzt gar nicht mehr.
Leider nicht.
Ja. Nee, aber dieses Jahr war der Fokus da beim Richter, glaube ich, auf jeden Fall am Studium. Aber letztes Jahr haben wir das echt relativ intensiv zusammen gemacht und das hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Und ich bin natürlich jetzt kein ausgebildeter Trainer und bilde es mir auch nicht ein. Aber ja, so ein paar grundsätzliche Sachen haben wir zusammen durchgesprochen, wie man Intervalle fährt, dass man 40-20 zum Beispiel nicht immer komplett am Anschlag fahren muss, sondern dass man auch ein V2-Max-Training machen kann, ohne dass man danach was vom Rad kippt, und dann generell ein paar Wettkampfvorbereitungssachen, sowas wie Ernährung im Wettkampf und so. Und ja, das war eigentlich ganz cool und ich hoffe, dass er da auch was mitgenommen hat. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Für KT reicht es auf jeden Fall. Trainertätigkeit.
Ja, vielleicht hat ihm das auch in seinem Studium weitergeholfen. Er hat ja das auch studiert jetzt.
Ja,
ne?
Ich glaube, da weiß er jetzt hoffentlich mehr als ich inzwischen.
Ja.
Was wäre Max Walscheid geworden oder gerne geworden, wenn er nicht Radfahrer geworden wäre?
Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal Arzt werde. Also ich habe 6 Semester Medizin studiert und das liegt jetzt auf Eis, seit ich Profi bin. Ja, und da würde ich auf jeden Fall gerne anknüpfen, wenn ich mit meiner sportlichen Karriere durch bin, weil das finde ich super interessant und kann mir das gut vorstellen, dass ich dann das nach dem radsportlichen Teil meines Lebens weitermache.
Fachrichtung?
Ja, das ist immer die nächste Frage, aber das ist jetzt ganz schwer zu sagen. Also sowas wie...
Plastische Chirurgie?
Nee, aber sowas wie Kardiologie oder so wird sich vielleicht anbieten, in Kombination mit dem Sport, dass man dann da, ja, wie soll ich sagen, ein Gesamtbild vom Menschen hat und da vielleicht auch was in Richtung Sportmedizin machen könnte. Du kannst sicherlich auch Teams betreuen oder so, aber das sind alles Sachen, die sind noch echt ziemlich viele Jahre weg.
Max Walscheid, der Arzt der Herzen. Ja. Irgendwelche Hobbys noch? Irgendwelche lustigen, so außer Radfahren?
Boah,
lustige Okay, das Hobbys. Hat schon zu lange
Fixi,
gedauert.
Fixi fahren, haben wir eben gehört.
Ja, Fixi fahren, ja, das finde ich gut.
Vielleicht nochmal so nach der Straßenrennfahrerkarriere nochmal so ein paar Fixi-Rennen. Gibt es bis dahin gar nicht mehr, brauchen wir gar nicht zu fragen.
Eh abgesagt,
sie gibt die Szene schon nicht mehr.
Stefan Schumacher hat auch bald ein neues Team. Habe ich ganz geheim, aber noch.
Okay.
Kriegen wir aber bald mit.
Stefan Schumacher?
Nicht Stefan Schumacher, Stefan Schäfer.
Ja. So.
Stefan Schumacher. Fixi Stefan Schäfer.
Okay.
Fahrerbingo. Endlich ist es soweit, Fahrerbingo.
Ach so, sonst gibt es keine außergewöhnlichen Hobbys bei Max Walscheid.
Achso, ja, keine Ahnung, hat eben schon zu lange überlegt, finde ich, für ein gutes Hobby.
Na, ich glaube, Studium, Medizinstudium und Radfahren nimmt schon relativ viel Zeit ein, ne?
Ja, also ich bin auch so an allen anderen Sportarten interessiert, aber mache jetzt eigentlich aktiv keine andere Sportart, aber verfolge eigentlich alles sehr gerne.
Es gibt ja auch anderes
als aber Sport. So, auch so außergewöhnliche Sportarten oder so das klassische Fußball?
Boah, also mich interessieren auch andere Ausdauersportarten wie Triathlon oder so, dann verfolge ich, ja, schon, ne? Dich nicht?
Ja doch, ich habe jetzt mitbekommen, dass Frodeno gewonnen hat, ja. Aber wer Zweiter geworden ist, keine Ahnung.
Nee, deswegen interessiert sich ja nicht direkt.
Wäre für mich auf jeden Fall ein Sportart, die ich nicht so gerne ausüben würde, aber finde ich schon faszinierend zu verfolgen. Ja. Oder die Leichtathletik-WM habe ich verfolgt.
Das finde ich echt krass, ne? Also ich kenne kaum einen Radfahrer, der gerne mal einen Triathlon machen würde. Oder? Also es gab jetzt schon ein paar, die das dann gemacht haben.
Wir können das Thema
bald
mal wieder aufgreifen, aber warum das so ist, aber ich finde das völlig einleuchtend.
Wenn sind Triathleten Radfahrer geworden, aber nicht umgekehrt, oder?
Ja, ich glaube, dass
sie das war jetzt hier Andrew Talensky, oder?
Ja, der Ruhm Zipunke. Es gibt viele. Es gibt Cameron Wolf, Andrew Talensky, dann
Pete Kennock. So früher hier so von Telekom hier, wie hieß der nochmal? 100 Mark.
Kai 100 Mark.
Kai 100 Mark.
Ja. Gut, der kannte auch Lothar Leder, dann hast du auch Spaß beim Triathlon.
Ja, aber... Ich glaube, so das Verhältnis ist schon viel mehr, dass so ehemalige Triathleten. Lance Armstrong hat auch mal Triathlon gemacht.
Also sind doch schon relativ viele.
Nee, also ja, es aber gibt schon so die, denen der Radsport vielleicht zu stressig und zu gefährlich ist. Die sagen ja dann alle so, Triathlon ist ja entspannt eigentlich.
Ja, aber laufen?
Schwimmen?
Laufen ist geil.
Schwimmen ist das Problem. Ne?
Fingo Bongo. Fahrerbingo mit Max Walscheid. Wer ist dein Lieblingsfreund im Peloton? Lieblingskollege? Wen findest du cool? Wen findest du beachtenswert? Neben wem fährst du gern?
Ich fahre sehr gern zusammen mit Asbjørn Grau Andersen. Der war jetzt dieses Jahr Teamkollege und mit dem habe ich mich auf Anhieb echt super gut verstanden und war auch immer sehr gern mit dem auf dem Zimmer. Ja, und einfach ein sehr angenehmer Typ, lustig. Mit dem habe ich gerne Zeit verbracht, aber eigentlich so generell unsere Klassikertruppe und auch die Deutschen im Team, das war immer eine gute Stimmung. Spaß gemacht.
Dann hast du dich hoffentlich schon darauf vorbereitet. Wer nervt dich?
Boah, ja, super unangenehme Frage. Also ich meine, klar, die kennt jeder Radsportler.
Florian Seneschal.
Stimmt.
Naja, aufgrund von ongoing UCI-Investigations kann ich ja nichts zu sagen. Nee, Spaß. Ja, klar, also gibt immer Fahrer, die einen nerven im Peloton. Aber das ist ehrlich gesagt was man dann mit seinen Teamkollegen im Bus diskutiert oder am Tisch abends. Und wollte ich jetzt auch nicht, dass mein Name da genannt wird insofern.
Dann halt fragen wir doch nochmal, was ich schon öfter auch vorhatte und wir eigentlich nie machen, nach Besenwagen-Erfahrung. Hast du eine lustige Besenwagen-Erinnerung oder eine
doch,
prominente?
Tatsächlich eine. Einmal habe ich im Besenwagen gesessen, Rennen vorher beendet habe ich definitiv schon das eine oder andere, aber im Besenwagen gesessen nur einmal und das war bei Het Nieuwsblad. Und ja, das war eine komische Stimmung, weil die Hälfte vom Besenwagen, die fand es geil, da drin zu sitzen und das scheiß Rennen endlich mal zu beenden. Und das ist ja komplett bekloppt, wie das bei den Klassikern gerade bei Nieuwsblad am Anfang des Jahres losgeht. Und die andere Hälfte, die hat dann da ein bisschen nachgetrauert, dass sie raus war. Aber ja, ich war auf jeden Fall froh, irgendwie zum Ziel zurückzukommen.
Aber stimmt schon, Nieuwsblad ist echt eines der beklopptesten Radrennen, ne? Die es so im Frühjahr gibt, das ist also unglaublich hart.
Ja. Ich finde, das ist so mit das schwerste Rennen überhaupt. Also gerade, weil es so früh ist und von, ich weiß nicht, wie es aktuell ist.
Kommst du aus Katar oder Oman?
Wie es aktuell ist mit der Strecke, aber als ich das noch gefahren bin, fand ich, es war von der Strecke her einfach das schwerste Rennen. Also, ja, also die Abfolge der Berge war halt immer so brutal.
Genau, also es ist einfach kompakt. Es ist, die Gruppe fährt weg und ich dachte dann so, jetzt, wie gesagt, als ich da das erste Mal gefahren bin, dachte ich, okay, jetzt wird mal kurz durchgeschnauft, aber war nicht. Also wir sind halt einfach die ganze Zeit nur durchgeprügelt und ich muss sagen, schlimmer finde ich nur E3. Also E3 ist...
Ist halt nochmal 50 Kilometer länger.
Ja, ja, aber das ist... obwohl E3, wie viel ist das? Das ist nicht so viel über 200, oder?
Ja, aber das ist ja, wie du sagst, ne? Het Nieuwsblad ist halt so kompakt, ne? Das sind 200 Kilometer und da wird halt 200 Kilometer Radrennen gefahren und die schweren Anstiege oder die... Oder sind noch nicht mal so, die Anstiege sind ja nicht das Schwere, sondern immer die Anfahrten und dass sich das danach so in die Länge zieht, das ist halt in dem Rennen, war es zumindest immer so extrem, das ist ja jetzt ein bisschen anders vom Streckenverlauf her. Bin ich selbst jetzt nie gefahren, kann ich nicht so beurteilen, aber in meiner Erinnerung auf jeden Fall auch immer das Schwerste der Frühjahrsklassiker eigentlich.
Ja, es ist auch erstaunlich, wenn man sich dann hinterher drüber unterhält. Also im Rennen fahren halt alle wie gesenkte Säue, also wirklich jeder, auch die Captains, die gehen ein richtig krasses Risiko ein, da sind mir echt noch ein paar Szenen bewusst, wie dann auch Fahrer wie Christoph, die noch ein ganzes Frühjahr vor sich haben, da in jeder Kurve mit Messer zwischen den Zähnen reinfahren und im Rennen selber machen aber alle mit, also im Prinzip fährt jeder so, aber wenn du dich nach dem Rennen drüber unterhältst, dann ist immer, ja, hast du das gesehen und die Kurve und boah, das war krank und hinterher wird einem dann eigentlich bewusst, was man dann da mitmacht und alle sind froh, dass man dann nochmal klimpflich durchgekommen ist, also ja, aber im Eifer des Gefechts macht dann trotzdem jeder mit.
Gut, langsam abschließend für deinen Besuch bei uns, Team nächstes Jahr, Ziele nächstes Jahr, das ist gar noch nicht so richtig publik geworden, dass du Teamwechsel angehst jetzt gerade?
Boah, finde ich eigentlich gar nicht. Also was heißt groß publik geworden? Also es gab eine Pressemitteilung und da haben sich eigentlich echt ziemlich viele Leute bei mir gemeldet und ich habe super viel Lust darauf. Ich hatte echt eine sehr gute Zeit bei Sunweb und gehe da auch komplett im Guten. Habe da in dem Team echt viel mitgenommen, freue mich jetzt aber auf eine neue Herausforderung und glaube, dass es eine super gute Zeit werden könnte bei NTT dann ab nächstem Jahr.
Ah, jetzt endlich NTT.
Ja. War das aber jetzt so eine bewusste Entscheidung von dir, so einen Tapetenwechsel zu wollen? Oder?
Ach so. Also ich habe definitiv mit Sunweb ehrlich über eine Vertragsverlängerung verhandelt. Und das war jetzt auch nicht nur irgendwie, um eine Backup-Option zu haben oder so, aber ich war einfach zu Beginn des Jahres und auch generell zu Beginn meiner Vertragsverhandlungen offen, wie es nächstes Jahr weitergeht und habe dann einfach versucht, die beste Möglichkeit für mich selber rauszufinden und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die jetzt auch gefunden habe und insofern bin ich da auch super zufrieden mit.
Was nimmst du dir vor für nächstes Jahr?
Ja, ich würde auf jeden Fall gerne das ein oder andere Rennen gewinnen. Letztendlich wird man da als Sprinter dran gemessen. Ich bin eigentlich echt zufrieden, so wie das Jahr abgelaufen ist und was ich an Ergebnissen einfahren konnte. Aber klar, bei Siegen steht jetzt nur eine 1 dieses Jahr. Da würde ich gerne den einen oder anderen noch hinzufügen und mich dann im Team einfach verdingt machen und meine Rolle als Sprinter gerecht werden.
Ist jetzt dann auch eigentlich so vom Alter her jetzt mal der Zeitpunkt, wo es dann, also als Nachwuchstalent giltst du jetzt halt einfach nicht mehr, ne?
Ja, genau, also das ist auch so die Stimmung, mit der ich sozusagen von Douglas Ryder, dem Teamchef von noch Dimension Data, empfangen worden bin. Da hat zu mir gesagt, so, du bist jetzt so one of our key riders und dann muss ich dann auch eben gut fahren. Also da kann ich mich jetzt nicht irgendwie mit Welpenschutz oder so verstecken. Ich bin jetzt seit 4 Jahren Profi und habe auch in der Zeit einige Erfahrungen gesammelt und durfte dann auch bei Sunweb auch mal beispielsweise als Road Captain Verantwortung übernehmen, wo ich dann auch gedacht habe, okay, das habe ich jetzt gar nicht so erwartet, aber habe dann das Team angeguckt und eigentlich waren dann auch noch einige jüngere Fahrer um mich rum, jetzt beispielsweise letztes Jahr bei Paris Tour, was auch dann eine super, super Erfahrung war, als Sören da gewonnen hat, Sören Krau-Andersen. Und insofern glaube ich, stehe ich jetzt irgendwie schon so mit beiden Beinen im Profileben drin und muss dann auch in gewisser Weise abliefern, ja.
Ja, aber es ist ja gut, dass du die Entscheidung so bewusst dann treffen kannst und wünschen wir dir hier auf jeden Fall an der Stelle viel Erfolg und Danke. Dass du auch die 400-Meter-Sprints aus der U23 jetzt mal bei den Profis zu Erfolg führst und da sind wir, glaube ich, alle gespannt, wie das weitergeht.
Alles kommt zu einem Ende. Wir bedanken uns, dass du da
warst.
Nur
die Wurst hat 2.
Pauls Wurst hat 2. Zum Glück kann man hier immer was schneiden.
Nee, lass drin.
Ja, ist super. Ja, ihr müsst noch Tschüss sagen. Hallo.
Ciao.
Ja, Max, vielen Dank und wir sehen uns. Bis dann.
Gerne, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.